Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Simon Ruck. Heute senden wir Teil 1 von Wer berichtet aus dem Krieg, einem zweiteiligen Feature von Viktoria Achtelig. Das Werkstück entstand im Rahmen einer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und beleuchtet Kriegsberichterstattung von einer ganz persönlichen Seite. Andrea Bär und Stefan Meyer geben Einblick in ihren Alltag als KriegsreporterInnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ulrich Hägele ist Fotohistoriker und beschäftigt sich mit der Geschichte der Kriegsfotografie. Im Hauptberuf arbeitet er im Zentrum für Medienkompetenz und betreut dort den Campusfunk Radio Micro Europa. So auch diese Sendung. Wer berichtet aus dem Krieg von Viktoria Achtelig taucht ein in die Arbeit von KriegsreporterInnen und die Entwicklung der Kriegsberichterstattung vom Ersten Weltkrieg bis heute.
Es ist nicht immer so, dass man da so cool rumläuft, und es ist auch manchmal sogar so, dass Sicherheit auch trügerisch sein kann, so nach dem Motto, ich sehe hier nichts, hier ist nichts Besonderes, ne? Aber irgendwo sitzt ein Scharfschütze halt doch in einer Fensterhöhle und zielt auf dich.
Es ist ja immer so, dass ich in Situationen bin, wo ich nicht alleine irgendwo stehe und vor mir die russische Armee. Und wenn ich dann diese Menschen sehe, die dort einfach leben und deren Leben das jetzt ist, das ist für mich unheimlich beruhigend, weil ich mir sage, also wenn diese Menschen, die das alles durchmachen, jetzt hier stehen können, also dann kann ich das auch.
Ich denke, jede Zeit bringt ihre eigenen Zeitzeugen, ihre eigenen Journalisten und Journalistinnen hervor. Wir wissen sehr viel mehr über die Welt. Wir haben eine ganz andere Technik. Ich sehe nur, dass diese allzeitliche Verfügbarkeit der Bilder jetzt ganz traurige Blüten auch treibt, ja, in dem Kontext Kriegswahrnehmung. Das Bewusstsein muss natürlich geschärft werden bei den zukünftigen Bildberichterstattern und Bildberichterstatterinnen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
Ein Anschlag, Explosionen, der Einmarsch in ein anderes Land. Jeden Tag erreichen uns zahlreiche Nachrichten aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Ob in unmittelbarer Nachbarschaft oder in den entlegensten Winkeln der Erde. Bilder und Berichte von Tod, Zerstörung und Hinterbliebenen zwischen Trümmern gehören für uns längst zum Alltag. Wenn auch in sicherer Entfernung zu Hause auf dem Sofa sitzend. Aber woher kommen eigentlich all diese Informationen? Wer sind diese Menschen, die für unsere Aufklärung Tag für Tag ihr Leben riskieren? Ich habe mit drei Menschen gesprochen, die sich aus unterschiedlichen Gründen mit Kriegsberichterstattung beschäftigen, die bewusst genauer hinschauen, statt wegzusehen.
Mein Name ist Ulrich Hägele. Ich arbeite hier in meinem eigenen Fachbereich visuelle Anthropologie und Medienkultur am Institut für Medienwissenschaft im Lehrstuhl von Susanne Marschall. Ich habe mich ganz intensiv mit Kriegsfotografie beschäftigt nach dem 11. September 2001 und als dann der Krieg in Afghanistan angefangen hat, kurz danach. Und das war eine riesige Medienflut, die da auf uns hereingekommen ist mit wahnsinnig vielen Bildern. Und ich bin natürlich auch in die Geschichte der Kriegsfotografie dann eingetaucht.
Den Grundstein dafür legte die Geburtsstunde der Fotografie 1839 in Paris.
Königlich privilegierte Berlinische Zeitung, Nummer 198, den 26. August 1839. Paris, Sitzung der Akademie der Wissenschaften vom 19. August. Den Einfluss des Lichts auf Farben kennt man längst. Doch erst 1566, wo das Chlorsilber entdeckt wurde, lernte man die Tatsache kennen, dass dieses Metall ans Licht gehalten schwarz wird. Baptiste Porter erfand hierauf die Kamera Obscura. Die Versuche, die Bilder derselben zu fixieren, blieben aber bis auf Herrn Niepces Erfindung, welche der des Herrn Daguerre voranging, fruchtlos. Die große Entdeckung nun, wofür Daguerre die Nationalbelohnung empfing, ist folgende. Eine Kupferplatte mit Silber plattiert, tüchtig mit verdünnter Salpetersäure gereinigt, wird einer Verdampfung von Jod in einem verschlossenen Gefäße ausgesetzt. Nun aber wird die Platte in einem verschlossenen Gefäße dem Dampf von Quecksilber ausgesetzt, worauf bei einer Temperatur von 60 Grad Réaumur oder 167 Grad Fahrenheit die Zeichnung wie durch Zauber zum Vorschein kommt. Nächstens soll das Experiment in öffentlicher Sitzung gemacht werden.
Bereits wenige Jahre darauf, Mitte des 19. Jahrhunderts, war der Fotograf Roger Fenton einer der ersten, der die neue Bildtechnik auch im Krieg einsetzte.
Es gibt da ein sehr, sehr berühmtes Bild, Tal des Todesschattens heißt es. Und da sieht man so ein kleines Tal und da liegen überall Kanonenkugeln rum. Das ist sozusagen die erste archetypische Kriegsfotografie, die man so kennt. Also Kriegsfotografie funktioniert eben auch durch Substitute. Also sprich, man sieht keine Menschen, die gestorben sind oder verwundet sind, sondern Kriegsfotografien, wo man zerschossene Pflanzen, Bäume oder vielleicht auch Tiere sieht.
So zeigten die Aufnahmen bereits damals die Ergebnisse des Krimkrieges. Doch auch wenn der Schauplatz wieder an trauriger Aktualität gewonnen hat, von den Anfängen der analogen Fotografie bis zur digitalen Kriegsfotografie, wie wir sie heute kennen, war es noch ein langer Weg voller Veränderungen.
Der Paradigmenwechsel, der erste, war, als der Schlitzverschluss eingeführt wurde. Das war in den 1880er Jahren. Ottomar Anschütz, ein deutscher Erfinder, hat diesen Verschluss konstruiert. Das heißt, mit einem Mal konnte man den Bruchteil einer Sekunde einstellen. Und das waren dann richtige Momentaufnahmen, ja, wie man sie eigentlich heute auch kennt. Also die sich natürlich dann auch auf die Kriegsfotografie dann ausgewirkt hat. Mit einem Mal waren dann eben plötzlich Kampfhandlungen aufnehmbar mit der Kamera, also mit dem Fotoapparat.
Und bereits Ende der 1880er folgte auf den ersten Paradigmenwechsel ein zweiter, der die Fotografie grundlegend prägen sollte. Die Privatisierung und damit Popularisierung durch billigere Apparate.
Vorreiterrolle hat die Kodak-Box gemacht in den 1890er Jahren. Das war eine simple Kamera mit einem Rollfilm drin. Jeder Laie, der vielleicht ein bisschen Geld hatte, konnte also schon so in gewisser Weise seriell fotografieren. Und das war natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der dann während des Ersten Weltkrieges zum Tragen kam, weil da sind ja massig Bilder gemacht worden an der Front, also von den Soldaten auf beiden Seiten. Also das sind dann auch so private, eher private Bilder des Krieges entstanden. Allerdings, das muss man dazu sagen, obwohl die Technik eigentlich jetzt funktioniert hätte, gab es solche Bilder von offiziellen Kriegsberichterstattern, also Bildberichterstattung eigentlich nicht.
Auch das hat sich über die Jahre stark verändert. Heute sind tausende BerichterstatterInnen in Krisengebieten auf der ganzen Welt im Dienst, um uns rund um die Uhr und in Echtzeit informieren zu können. Wir kennen ihre Bilder, manchmal sogar ihre Stimmen. Doch wer sind diese Menschen, die für unsere Aufklärung an Orte reisen, aus denen andere fliehen?
Ich heiße Stefan Meyer, bin beim SWR, bei der Auslandsredaktion, arbeite vor allem fürs erste Programm, für die ARD und mache Beiträge für Tagesschau, Tagesthemen, Weltspiegel, aber auch längere Sachen, Dokumentationen für Arte oder eben auch fürs erste oder auch das dritte Programm vom SWR. Also Auslandsreporter passt gut, weil Kriegsberichterstattung, das klingt gleich so gefährlich. Ne? Und wir sind viel in Krisengebieten, aber wir sind natürlich nicht in Situationen oder versuchen die zu vermeiden, wo tatsächlich wir gefährdet sind durch kriegerische Handlungen. Da hat natürlich auch der SWR eine Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber, die nimmt er auch wahr. Und insofern berichten wir nicht aus Kriegsgebieten oder in den seltensten Fällen, sondern eher aus Gebieten, die eben nahe dran sind oder wo eben Krisen herrschen oder eben auch mal aus Gebieten, wo man was Schönes erzählen kann. Gibt's zum Glück auch.
Und mit seiner Entscheidung, als Journalist im Ausland zu arbeiten, ist er nicht der Einzige.
Ich heiße Andrea Beer. Ich bin eigentlich vom Südwestrundfunk gekommen. Dort habe ich in der aktuellen Redaktion in Baden-Baden gearbeitet als Reporterin. Dann bin ich von dort aus 5 Jahre nach Wien gegangen als Korrespondentin in das Studio Südosteuropa. Und dann bin ich von Wien über Umwege in die Ukraine gekommen. Und seit November 2021 arbeite ich mit Unterbrechungen hier in der Ukraine als Korrespondentin.
Dass Sie es so weit geschafft haben, ist jedoch keine Selbstverständlichkeit.
Es war alles andere als ein gerader Weg. Und ich glaube auch, es ist nie ein gerader Weg. Man kann, glaube ich, wenn man das werden will, sich nicht darauf verlassen, dass das klappt. Das sind nur ganz, ganz wenige Menschen. Und diese Ausbildung gibt es nicht als Ausbildung. Bei mir war es so, ich bin zufällig zum Privatfunk gekommen. Ich war gerade mit dem Studium fertig. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Doktorarbeit schreiben soll oder nicht. Und dann wurde ich da interviewt und fand es eigentlich total spannend und habe gefragt, ob man da mitarbeiten kann. Und dann habe ich schnell ein Volontariat bekommen. War auch tatsächlich der erste in Baden-Württemberg. Da war der Deutsche Journalistenverband auch richtig stolz drauf. Es gab ganz viele Sender. Die waren meistens viel zu klein. Und insofern ist mir immer mal wieder einer der Sender buchstäblich unterm Hintern weggerostet. Und irgendwann dachte ich dann, na gut, jetzt versuche ich es mal beim Öffentlich-Rechtlichen, habe mich beworben und habe dann auch eine Stelle bekommen. In Ulm erstmal im Landesstudio, bin dann relativ schnell nach Stuttgart, war dort im Landesprogramm und irgendwann gab es halt mal die Frage, würdest du auch aus dem Ausland berichten? Dann kam die Sudan-Krise, also dieser Bürgerkrieg in Darfur und da bin ich dann relativ schnell hin.
Während es bei Stefan Meyer eine ganz bewusste und durchdachte Entscheidung war, hat Andrea Bär den Weg in die Kriegsberichterstattung alles andere als freiwillig eingeschlagen.
Ich wollte immer gerne Auslandskorrespondentin werden. Diese Kriegs- und Krisensachen, das war jetzt nicht mein Wunsch. Also ich hatte jetzt nicht vor, Kriegsreporterin zu werden. Als der Großkrieg angefangen hat, da war ich dann einfach da. Ich bin eigentlich Korrespondentin fürs ARD-Studio Moskau. Das heißt, wir berichten über das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion minus Baltikum. Und weil ich gewartet habe auf meine Akkreditierung für Russland, bin ich eigentlich in die Ukraine gegangen, hat ja damals sozusagen noch zum Berichtsgebiet gehört. Und dann war ja klar, als der Großangriff kam, dass das nicht mehr so bleiben kann. Und ich habe auch keine Akkreditierung bekommen und bin dann eben in die Ukraine zurückgegangen. Also ich habe mir jetzt nicht ausgesucht, über Kriege zu berichten, obwohl ich auch in Bosnien oder im Kosovo auch mit dem Thema Krieg und Krisen bereits zu tun hatte und ich es jetzt nicht schlimm fand, über solche Sachen zu berichten. Allerdings war es jetzt kein Krieg, wo ich direkt dabei war, also wo der Krieg noch passiert im Land. Das ist jetzt das erste Mal für mich auch.
Und wie ihr geht es vielen. Denn selbst die, die schon lange vor Ort sind, müssen inzwischen alle 3 Monate ihre Akkreditierung verlängern. Früher blieb ihnen immer ein ganzes Jahr. Das stellt die Berichterstattung vor ein großes Problem.
Niemand geht da ja für ewig hin, denn das System ist ja zumindest in der ARD so, dass man normalerweise 5 Jahre bleibt und dann wieder zurückgeht nach Deutschland. Das heißt, man muss sich überlegen, wie geht man mit dem Land um, wenn keine neuen Akkreditierungen mehr vergeben werden. In den USA gibt es 11 Korrespondentinnen und Korrespondenten, in Russland 2. Und wenn man sich es mal kurz vor Augen führt, wie groß das Berichtsgebiet ist, da kann man sich schon vorstellen, dass sie viel zu tun haben. Man sieht schon, klar, in Russland gibt es keinen unabhängigen Journalismus und wir sind der reinen Willkür ausgesetzt, ob wir diese Papiere bekommen oder nicht. Und deswegen bin ich jetzt eben im Moment hier und im Prinzip aber immer noch zuständig für all diese Länder. Aber in Russland kann ich natürlich jetzt nicht arbeiten.
Das System der ARD und vom ZDF genauso, dass man an verschiedenen Plätzen der Welt Büros und Studios hat, und eben für ein bestimmtes Berichterstattungsgebiet zuständig ist. Unser Studio in Kairo ist vielleicht das Wichtigste von uns. Da berichten wir aus dem Irak, aus Syrien, Jordanien, Libanon, aus Ägypten, aus dem Sudan. Die ganze arabische Halbinsel gehört dazu. Libyen gehört auch noch dazu. Das ist ein großes Berichterstattungsgebiet, aber da kennen wir uns aus. Und das ist gut, weil es gibt natürlich auch so ein Modell, dass eine Kriegsreporterin oder ein Kriegsreporter die ganze Welt bereist. Die Menschen haben zwar sicher unglaublich viel Erfahrung mit Konflikten, aber mit dem, was hinter den Konflikten steht, vielleicht nicht so viel, weil sie das gar nicht leisten können, über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Und dieses Know-how, das dazu führt, dass wir uns eben wirklich dort bewegen, wo wir uns auskennen und umgekehrt, dort, wo wir uns bewegen, kennen wir uns aus, das ist natürlich was, was extrem hilfreich ist. Ne? Also das ist Korrespondentennetz. Weltweit anlangt sind wir so gut wie die BBC und das ist gut.
Dass so viele aus nächster Nähe berichten, war nicht immer so, erzählt Ulrich Hägele. Besonders während des Ersten Weltkrieges sah es mager aus in der direkten Berichterstattung.
Es gab auf deutscher Seite 19 Bildberichterstatter, die akkreditiert waren, wenn man das jetzt so sagen kann, über den Krieg zu berichten. Und die waren natürlich nicht an der Front, weil die hätten sich selber natürlich in Lebensgefahr gebracht, sondern die waren immer im Hinterland und haben dann eben mit ihren Kameras möglicherweise so Manövergeschichten nachgestellt und haben die Soldaten vielleicht mal angestachelt, jetzt tut mal so, wie wenn es jetzt krachen würde. Und so sind dann Bilder entstanden, die hinterher dann natürlich auch in die Illustrierten gekommen sind. Das war ja die Zeit so ab 1910.
Dafür, dass die BerichterstatterInnen heutzutage so nah dran sind, gibt es natürlich ein paar Bedingungen. Denn keiner wird da einfach hingeschickt.
Es braucht Vorbereitung und die Vorbereitung besteht zum Beispiel darin, dass man so ein Kriseneinsatzseminar macht, das war bei der Bundeswehr, wo man also wirklich geschult wird, Gefahren zu erkennen, Situationen zu vermeiden. Also wie reagiere ich an einem Checkpoint? Wie reagiere ich im Extremfall, wenn ich als Geisel genommen werde? Und vor allem, worauf muss ich achten, damit ich eben in solche Situationen erst gar nicht reingerate? Das ist eine Bedingung, die muss jeder und jede erfüllen, die in so ein Krisengebiet geht. Und das war bei mir auch der Fall. Und das Erste, in dem ich dann war, war tatsächlich in Darfur 2004 im Bürgerkrieg, der dort eben sehr viele Menschenleben gefordert hat und sehr viele Menschen in die Flucht getrieben hat.
Eine solche Voraussetzung gab es früher, zumindest für freischaffende BerichterstatterInnen, noch nicht.
Walter Kleinfeld, der von Reutlingen aus in den Krieg gezogen ist mit 16, er hat sich freiwillig gemeldet. Der hat eine kleine Kamerabox mitgehabt und mit dieser Kamera hat er während seiner Zeit von 1915 bis 1918 circa 150 Bilder gemacht, und zwar an vorderster Front. Das war ein junger Mann, der überhaupt kein Risiko gescheut hatte. Der hat sich zum Beispiel bei Beschuss hingestellt und hat ein explodierendes Haus fotografiert, was vielleicht 50 Meter vor ihm in die Luft geflogen ist. Und das ist natürlich hanebüchend eigentlich, also absoluter Leichtsinn. Aber er hat es gemacht und deshalb sind von ihm, soweit ich eigentlich weiß, die einzigen wirklich authentischen Bilder, die wir vom Ersten Weltkrieg zumindest auf deutscher Seite haben, überliefert. Also die wirklich während der Kriegsereignisse, während des Beschusses gemacht worden sind.
Doch was motiviert einen 16-Jährigen dazu, mit seiner Kamera in den Krieg zu ziehen? Darauf hat Ulrich Hägele gleich mehrere Antworten.
A, weil er möglicherweise ein Faible für Fotografie hatte. Er hat den Krieg überlebt. Er ist dann später Fotograf geworden, hat einen Fotoladen gegründet hier in Tübingen, den es immer noch gibt. Geht in die 20er Jahre zurück. Aber das andere ist natürlich auch, wenn man mit einer Kamera fotografiert im Krieg, dann hat man natürlich auch einen Schutz. Man sieht den Krieg nicht direkt, sondern man sieht ihn quasi durch die Mattscheibe. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch so eine Art Filter ist, dass man dieses grausame Töten nicht direkt wahrnimmt. Und in dem Moment, wo man fotografiert, muss man das eigene Gewehr natürlich auch nicht in die Hand nehmen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, also wenn die mit einer Kamera Bilder machen, heißt es, dass sie da auch ein bisschen ablenken wollen davon. Von ihrer eigenen Angst, von ihren eigenen Skrupeln, Menschen im Krieg umzubringen. Das ist so ein bisschen meine Theorie, warum jetzt Amateurfotografen so viel im Krieg fotografiert haben auch.
Doch letztendlich ist die eigene Motivation nicht alles. Auch das eigene Umfeld spielt eine große Rolle bei der Entscheidung für den Beruf.
Das wichtigste Umfeld ist Familie, weil der SWR hat verschiedene Korrespondentenbüros. Und wenn man da über mehrere Jahre ist, ist es natürlich grundsätzlich eine Entscheidung, geht man als Familie hin, und es gibt auch gar nicht so wenige Fälle, wo dann eben die Beziehungen daran zerbrochen sind. Also das ist schon eine wichtige Komponente und sowas will auch alles gut überlegt sein. Meine Tochter war damals 7 Jahre alt und schon aus dem Grund macht man natürlich nichts, was ein großes Risiko ist. Ne? Ich habe das mit meiner Frau besprochen und meine Frau hat auf eine fantastische Art reagiert, die hat gesagt, wenn ich die Chance hätte, würde ich es auch machen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn dich jemand sozusagen bestärkt, bei aller Angst, die man dann vielleicht trotzdem hat. Und man weiß, wenn man in so einem Einsatz ist, ist nicht jemand zu Hause, der Vorsorge verschüttet.
Also ich glaube, das gilt für viele Menschen, die in der Ukraine arbeiten, nicht nur für Journalistinnen und Journalisten, dass die Familien, die Freunde und so, die nicht in der Ukraine sind, für die ist das eigentlich fast eine größere Belastung. Denn von außen, man ist nicht hier, man hat auch nicht die normalen Momente, man ist nicht derjenige oder diejenige, der einfach mal einen Kaffee trinken geht. Also es ist nur Stress und Horror von außen, denn das ist ja auch immer das, was oft in den Berichten berichtet wird, zu Recht.
Trotzdem steht für sie fest, man muss sich an die Situation anpassen und in jeder Lage eine eigene Normalität finden. Selbst
man kann nicht ständig auf 100% Alarmstimmung leben, wenn man jetzt außerhalb der Kriegsgebiete ist. Und das ist auch so meine Erklärung dafür, dass die Menschen hier in der Ukraine, egal wie weit sie von der Front entfernt sind oder von Drohnenangriffen oder von Marschflugkörpern oder was, dass die Menschen trotz allem einen gewissen normalen Alltag einfach haben müssen. Man muss arbeiten gehen, man geht zum Sport, die Leute gehen joggen, gehen Kaffee trinken. Das heißt nicht, dass sie den Krieg nicht schlimm finden. Ich habe hier auch eine Normalität. Ich sitze jetzt hier mit ihnen. Wir sind über Zoom verbunden. Ich habe einen Kaffee neben mir stehen und draußen ist einigermaßen schönes Wetter. Auf der anderen Seite ist heute ganz oft schon Luftalarm gewesen. Diese Gleichzeitigkeit, die kommt eben außen nicht so an, dass wir wirklich auch normale Momente erleben und auch einfach mal uns entspannen müssen, weil das geht gar nicht anders.
Tatsächlich ist es nur schwer vorstellbar, dass Menschen ganz normal weiterleben können, bei all den Grausamkeiten, all den Verlusten. Doch wenn man einen Blick in die Geschichte der Fotografie riskiert, findet man diese Nähe von Krieg und Normalität sogar in den Aufnahmen des jungen Walter Kleinfeld wieder. Während des Ersten Weltkrieges nimmt er seltener Kampfhandlungen auf. Stattdessen kehrt er immer wieder in die Etappenstätte fernab des Grabenkrieges zurück.
Dann hat er halt Bilder, wo er den Metzger zeigt oder sich und seine Kameraden, kann man sagen, wie sie dann mal im Sommer in so einem Kanal baden. Und da haben die Uniform abgelegt. Das sind junge Männer mit geschorenen Haaren, die da an so einem Kanal sitzen und so total einträchtig. Dann glaubt man gar nicht, dass vielleicht einen Kilometer weiter der Krieg ist. Gerade dieses Bild finde ich eigentlich total beeindruckend. Für mich ist es eigentlich ein Antikriegsbild, weil es doch zeigt, wie verletzlich diese menschlichen Körper sind. Dass unter diesen Uniformen halt wirklich die Haut ist, und zwar direkt drunter. Und was mich dann auch noch total fasziniert hat, ist, dass der berühmte Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque genau diese Szene eben auch beschrieben hat. Das war für die Soldaten an der Front immer wieder ein Bedürfnis, auch Freizeit zu haben und auch mal sich selbst zu sein, eben mal im Kanal baden zu gehen. Und das finde ich irgendwie so anrührend. Und Walter Kleinfeld hat im Prinzip das Bild dazu gemacht.
Doch die Anpassung an die neuen Umstände und diese völlig andere Art der Normalität geschieht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Sie ist ein Prozess.
Ich glaube, es geht den meisten Menschen so, wenn die ankommen in die Ukraine und das zum ersten Mal hören, dann ist das sehr erschreckend. Sehr erschreckend. Aber irgendwann, selbst Kolleginnen und Kollegen, die sehr gestresst sind am Anfang, gewöhnen sich irgendwann dran. Man gewöhnt sich an das Geräusch, man gewöhnt sich dran, dass es Luftalarm gibt. Und es gibt ja überall auch Luftschutzräume, es gibt Keller, man muss gar nicht immer einen bestimmten Luftschutzraum haben, sondern nehmen wir mal, ich bin jetzt in der Stadt, kann ich in die Metrostation gehen oder ich kann in den Hauseingang gehen. Es gibt eine App, wo man sieht, okay, wo ist der nächste Schutzraum. Mir ging es so, am Anfang habe ich mich noch mehr dran gehalten, bin also nachts auch aufgestanden, bin in den Schutzraum gegangen, weg vom Fenster, weil wenn Raketen einschlagen, ist es wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ein daumennagelgroßes Schrapnell kann sie töten.
Man muss nicht einmal in der Nähe sein. Für Andrea Bär inzwischen ganz normales Wissen. Trotzdem kennt auch sie Situationen, in denen man das für einen Moment beiseite schiebt.
Das war in Dnipro, waren wir da. Ich saß also unten und war die Einzige, das stellt man das schnell fest, dass außer einem selber praktisch keiner mehr da sitzt. Und der Luftalarm hat und hat nicht aufgehört. Und da habe ich gedacht, also dann war es mir einfach irgendwann egal. Dann war meine Müdigkeit größer als die Sorge, dass vielleicht jetzt was passieren könnte. Dann bin ich hochgegangen, habe mich ins Bett gelegt. Sie sind sonst so erschöpft irgendwann, sie müssen schlafen. Man muss einfach schlafen. Also fängt man an, diese Luftalarme zu ignorieren. Das bedeutet aber nicht, dass man leichtsinnig werden sollte. Aber es kann ja lange dauern. Vor allem die Drohnen, die fliegen langsamer als so eine Rakete. Also bei einer Rakete geht es irgendwie schneller, dann funktioniert entweder die Luftabwehr, ich sage das jetzt ganz laienhaft, oder nicht, dann ist es manchmal relativ schnell vorbei. Aber wenn da Drohnen auf einen zufliegen, ja, dann sagen sich die Leute auch, jetzt muss ich hier nochmal 3 Stunden sitzen. Also es ist so, klingt jetzt so banal, aber es ist tatsächlich so.
Am 27. Juni 2022 erschüttert ein schlimmer Anschlag auf ein Einkaufszentrum die Menschen in Kremenchuk. Danach nehmen viele den Luftalarm wieder ernster.
Seitdem sind zum Beispiel auch beim Luftalarm die Geschäfte geschlossen, vorübergehend. Aber im Prinzip haben die Geschäfte offen, die Cafés haben offen, die Museen haben offen, die Schulen sind online. Aber jetzt zum Beispiel seit diesen Massenangriffen wieder durch die russische Seite auf die Ukraine. Also es sind weit über 3000 Raketen abgeschossen worden schon auf die Ukraine, allein Raketen, ja. Und so eine Rakete, die verstört die Menschen auch. Dann sterben Menschen, dann werden Häuser zerstört. Und dann fliegen eben diese Raketenteile wirklich sehr, sehr weit.
Wie weit, das hat sie im Donbass hautnah miterlebt.
Ich stand vor einem Gebäude und ich gucke nach links und so vielleicht einen Kilometer entfernt schlägt eine Rakete ein. Ich denke, okay, lauf vor zu einem Ort, weil ich dachte, oh je, vielleicht kann man irgendwie helfen und komme hin. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, wie streut so eine Rakete, wie weit. Denn im Café am Eck waren die Scheiben zersprungen und ein junger Mann stand drin und war zerschnitten durch das Glas. Auf der einen Seite gewöhnt man sich an den Luftalarm, aber wenn es dann passiert und materieller Schaden entsteht, aber vor allem Menschen ums Leben kommen und dieser Psychodruck einfach noch viel größer ist als sonst, dann merkt man schon, dass die Leute sich erst so ein bisschen wieder fangen müssen. Weil eben auch meistens dann Menschen sterben, ja. Und dann geht der Alltag aber auch wieder weiter. Und das ist nicht Zynismus oder Gleichgültigkeit, sondern einfach, weil es nicht anders geht.
Da fällt einem natürlich Robert Kappa ein, Gerda Taro auch. Die große Zeit von Robert Kappa war sicherlich der Spanische Bürgerkrieg, wo er seine eindringlichsten Kriegsfotografien gemacht hat. Er war gemeinsam mit Gerda Taro dort. Die waren ja befreundet, waren ein Paar, zumindest eine Zeit lang. Und sie war eine sehr, sehr fähige Fotografin. Sie haben gemeinsam gearbeitet, haben zum Teil auch gemeinsam gelebt. Und Gerda Taro ist 1936 mit ihrer Kamera von einem Panzer erfasst worden und wurde getötet. Und Robert Kappa hat weitergelebt.
Trotz dieses einschneidenden Ereignisses geht für ihn der Alltag weiter und er setzt seine Arbeit fort. Ebenso wie Andrea Bär.
Ich bin jetzt im Moment in einem Hotelzimmer in Kiew. Und die ARD hat ein kleines Radiobüro und auch ein Fernsehbüro. Das ist in einer kleinen Wohnung im Regierungsviertel. Und man kann nicht mehr zur Vordertür rausgehen, denn wenn man zur Vordertür rausgeht und rechts ist man gleich am Parlament. Aber ich kann hinten raus durch den Hof und da kann ich mich ganz normal bewegen. Da kann ich zur Arbeit gehen, in dem Radiostudio sitzen und einfach Beiträge produzieren.
Die Aufgaben teilt sie sich mit ihrer Radiokollegin Rebecca Barth.
Wir machen einfach die ganz normale aktuelle Berichterstattung. Für die Frühbeiträge machen, Live-Gespräche anbieten oder auch Voraufzeichnungen dann mittags, dann nachmittags und in der Tag lang ist noch abends. Und wenn jetzt so was ganz Wichtiges ist, dann geht es ein paar Tage so. Also zum Beispiel diese Woche war der Bundespräsident Steinmeier da. Die Rebecca Barth, die Kollegin, ist dann schon vorgefahren, hat uns dann übers Handy O-Töne geschickt, also Interviewteile, Atmo, wie wir ja beim Radio sagen, also das Geräusch des Ortes, ja super wichtig. Steinmeier musste ja dann in den Bunker, in den Luftschutzbunker gehen. Da ist sie dann auch mit ihm gewesen. Also wir hatten alle möglichen O-Töne und wir haben Beiträge daraus gemacht.
Und das ist nur ein Teil ihrer Arbeit. Denn natürlich gehört es für sie auch dazu, selbst vor Ort zu sein. Besonders in Gebieten, wo die russische Armee zurückgedrängt wurde. Doch während sie in der Ukraine noch fast das ganze Land bereisen kann, vergibt Belarus wie Russland keine Akkreditierungen mehr.
Klar, das ist eben eine Methode, ja, Journalistinnen und Journalisten nicht ins Land zu lassen. Und vor Ort sind dann halt die Propagandamedien aus Belarus oder Russland. Oder zum Beispiel Saporizhia waren wir, als der IAEA-Chef Grossi dort war. Der ist ja dann ins russisch besetzte Gebiet gefahren, da fahren wir nicht hin. Das ist von ukrainischer Seite aus illegal. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte auch nicht unbedingt den russischen Besatzern in die Hände fallen als Journalistin, denn wir als unabhängige Journalistinnen und Journalisten sind ja Teil der russischen Propaganda. Beispiel Butscha, als die Sprecherin des russischen Außenministers Sacharowa, die ja wirklich eine Waffe ist und keine Sprecherin, gesagt hat, ja, das haben die alles erfunden. Die Ukrainer haben dann da also Puppen auch hingelegt und das ist alles überhaupt erfunden. Und dann werden die westlichen Medien geholt, um das zu berichten. Also wir sind Teil der Propaganda auf russischer Seite. Und es gibt Journalistinnen, Journalisten, das ist ein extra Thema für sich, die natürlich von russischer Seite aus embedded mit den Russen dorthin fahren. Soll man jetzt mit denen nach Mariupol fahren? Soll man mit denen nach Cherson, wenn sie einen mitnehmen? Soll man mit ihnen nach Saporizhia fahren, ins Atomkraftwerk in Nerhoda? Gibt es unterschiedliche Meinungen, ist ein Thema für sich.
Und mit diesem Thema der Embedded Journalists geht es weiter nach einem Lied, das gerade im Zuge des Krieges in der Ukraine wieder an Aufmerksamkeit gewann. Auch wenn es keiner der ganz großen Hits für die Band aus Bietigheim-Bissingen war. Hier sind PUR mit Kein Krieg.
Stell's dir vor,
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Campusfunk der Uni Tübingen, hier auf Radio Wüstewelle 96,6. Heute mit Teil 1 des zweiteiligen Features Wer berichtet aus dem Krieg von Viktoria Achtelig. Weiter geht es mit einer historischen Einordnung des Embedded Journalism.
Die Überlegungen zu den Embedded Journalists haben eine lange Tradition. Denn obwohl der Begriff selbst erst Anfang der 2000er im Rahmen des Irakkrieges aufkam, reichen dessen Ursprünge bis in den Vietnamkrieg zurück.
In Vietnam hatten die Fotografen und Fotografinnen eine relative Freiheit, sich aufzuhalten, wo sie wollten. Also sie hätten können zum Vietcong gehen, da sind sie dann halt auch gefangen genommen worden, wenn sie Pech hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass sehr, sehr schlimme auch Antikriegsbilder entstanden sind, ja, die den Kampfesmut geschwächt haben. Ist ja klar, ne? Und die Amerikaner haben dann in den nächsten Kriegen, vor allem dann im Irak, nur noch die sogenannten Embedded Journalists zugelassen. Die sind offiziell akkreditiert. Die mussten immer hinter den feindlichen Linien bleiben. Die haben immer nur das aufnehmen können, was man ihnen gezeigt hat. Ja, also da hat es dann schon einen Unterschied gegeben, klar. Man muss dann sagen, wo ist da die Pressefreiheit? Ja, die Pressefreiheit wird dann eben dominiert von der kriegsführenden Partei. So einfach ist es. Zum Teil denke ich sicherlich heute noch, klar.
Es ist wichtig, dass man das benennt. Natürlich, wenn ich bei Rebellen bin, dann erfahre ich deren Sicht der Dinge. Aber wenn man das deutlich macht, wir sind hier bei denen, die die und die Ansicht haben, dann ist das, finde ich, legitim. Anders kann man es nicht machen. Und ich habe das mal in einem Beitrag auch sehr konkret so gesagt, das ist die Wahrheit der Nomaden. So erzählen die, aber es gibt eben andere Wahrheiten. Und das muss einem klar sein, das ist wichtig. In Syrien war es so, ein Kollege ist in die Rebellengebiete und der andere Kollege hat offiziell über Damaskus ein Visum beantragt und ist beim Regime gelandet und hat bis hin zu einem Interview mit Assad, mit dem Diktator, so haben wir zwei ganz unterschiedliche und logischerweise gegensätzliche Wahrheiten in Anführungsstrichen gehabt. Und es muss ja auch nicht jeder einzelne Beitrag ausgewogen sein. Aber insgesamt ist es wichtig, dass sich Zuschauer und Zuschauerinnen eine eigene Meinung auch bilden können. Klar, wichtig ist, dass man die verschiedenen Seiten hört, dass man natürlich versucht, so gut es geht zu recherchieren und dass man vor Ort die Menschen immer ernst nimmt, dass man eben ihnen zuhört.
Und das selbst dann, wenn es Haltungen sind, die man absolut nicht nachvollziehen kann.
Naja, wenn du mit Menschen sprichst, wo du genau weißt, dass sie nachts auf ihren Kamelen in Dörfer reiten, das ganze Dorf niederbrennen, sämtliche Lebensmittelvorräte zerstören und Frauen vergewaltigen und Kinder und Männer töten, da hast du kein Verständnis. Da hat, glaube ich, niemand Verständnis. Und das macht es schon schwieriger. Aber um sie einordnen zu können, muss ich mich drauf einlassen. Weil sowas passiert ja nicht einfach so, weil Menschen Lust darauf haben, sondern das passiert, weil es einen grundlegenden Konflikt gibt, nämlich um knappe Ressourcen. Das muss man dann natürlich bei sowas mitdenken. Und damit muss man nicht jemanden verstehen, der andere umbringt. Aber man kann es erklären, wo die Ursachen für sowas liegen.
Eine große Aufgabe, die sich nur mit gründlicher Vorbereitung bewältigen lässt. Wer denkt, man würde in dem Job nur durch ferne Länder reisen und alles so ganz nebenbei erledigen, täuscht sich. Fernab des Krisengebietes verbringen AuslandsreporterInnen auch sehr viel Zeit am Schreibtisch.
Wenn man jetzt längere Sachen macht und eben nicht in ein Krisengebiet geht, dann muss man Protagonisten suchen, dann muss man auch eine Story finden, das einreichen bei den Redaktionen. Das ist oft ein ziemlich langer Prozess. Das ist viel Telefonieren und Internet durchforsten und so. Und das ist auch eine Arbeit, die zwar auch spannend sein kann, aber natürlich auf eine ganz andere Art. Und wenn man dann auf Reisen ist, dann ist natürlich auch wichtig, dass man sich nicht nur darum kümmert, dass man was zu drehen hat. Man braucht auch was zu essen. Man braucht eine Unterkunft, das ist auch nicht immer ganz einfach.
Ist also doch etwas dran an dem Klischee des berichterstattenden Abenteurers, der mit seinem Team inmitten der Wildnis kampiert?
Normalerweise reist man schon in Städte. Ja. Und da gibt es internationale Hotelketten. Es ist nicht so häufig, dass man wirklich so richtig in der Wildnis ist. Ne?
wenn es halt kein Hotel gibt, dann gibt es keins. Dann muss man sich sein eigenes Lager bauen sozusagen. Also manchmal schläft man dann buchstäblich auch im Zelt oder irgendwo in einer Hütte tatsächlich oder ist irgendwo bei einer NGO untergebracht. Und dann gibt es vielleicht auch mal Container oder so, wo man drin leben kann. Da muss man die Ansprüche reduzieren, ganz klar. Das ist eher auf einer ganz anderen Ebene interessant, wenn man es halt nicht so gewohnt ist, wenn man plötzlich mit einem Kollegen im Zelt schläft. Das ist manchmal eher lustig, dass man sich die Frage stellt, schnarcht jetzt der Kollege oder schnarcht er nicht?
Das alles gehört für ihn ganz selbstverständlich dazu. Doch die Planung, auch mit Kontaktpersonen vor Ort, ist nicht zu unterschätzen. Ebenso wenig wie die Arbeit, die nach dem Dreh auf das Team wartet.
Wir rechnen im Durchschnitt für eine halbe Stunde 10 Tage Dreh und 10 Tage Schnitt. Und das heißt eben, dann sitzt man auch wirklich 2 Wochen mit einer Cutterin oder einem Cutter am Schnittplatz und baut die Geschichte zusammen. Das ist jetzt natürlich im aktuellen Bereich ganz anders. Wenn man jetzt beispielsweise in so ein Katastrophengebiet kommt, wo gerade wirklich was passiert ist, was Dramatisches, dann wollen die Zuschauer und die Redaktion natürlich ganz schnell Material. Da muss man auch gucken, wie kommt man möglichst schnell hin. Das fängt vom Flug organisieren bis eben auch, wo kommen wir unter, wo stellen wir uns auf, wie arbeiten, mit wem arbeiten wir da. Das muss alles sehr, sehr schnell funktionieren. Und dann hat man natürlich auch das Equipment dabei und schneidet eben am Laptop. Und dann ist so eine Geschichte tatsächlich an einem Tag fertig.
Und das ist oft alles andere als einfach. Trotzdem ist Stefan Meyer manchmal positiv überrascht.
Es ist erstaunlich, wo überall jetzt zum Beispiel in Afrika Handynetz existiert und funktioniert. Ne? Das funktioniert an vielen Stellen, wo man denkt, hier ist gar nichts, besser als in Deutschland. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen Beitrag überspielen muss, bleibe ich jetzt mal bei Mosambik, da stellte sich raus, auch da keine Infrastruktur mehr, kein Handynetz, kein Internet. Auch da das Satellitentelefon, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr funktioniert. Und wir haben für die Tagesschau ein Stück gemacht. Aber auf der anderen Seite in Hamburg muss ja auch eine redaktionelle Abnahme geben. Ne? Die war in dem Fall tatsächlich nicht mehr möglich, weil wir uns nicht mehr verständigen konnten. Wir haben also einfach im Hotelzimmer geschnitten, sind 45 Minuten zum Flughafen gefahren, wo eine riesen Satellitenschüssel aufgebaut wurde für alle Journalisten, die da eben was überspielen mussten in ihrer Heimat. Und dann war kurz vor 20 Uhr war die Tagesschau in Hamburg und da konnte man auch nichts mehr kontrollieren und ändern. Die lief dann so, wie wir sie zu denen überspielt haben. Wenn irgendein grober Fehler drin wäre, könnte man natürlich sagen, okay, dann kann man es halt leider nicht senden, so viel Zeit ist dann schon noch. Aber nochmal irgendwas korrigieren, das geht manchmal dann halt doch nicht mehr. Ne?
Stefan Meyer kennt auch noch die Zeit, in der man analog mit Filmen gearbeitet hat. Dass dabei Fehler passierten und nicht selten Aufnahmen verloren gingen, versteht sich von selbst. Wie auch bei Robert Capa. Seine Negative vermutete man seit 1995 lange Zeit in einem mexikanischen Koffer. Den soll Capa bei sich gehabt haben, bevor ein ehemaliger General ihn von Paris nach Mexico City brachte.
Er hat die Bilder gar nicht selber entwickelt, sondern er hat die fertigen Filmdosen an die Redaktion nach Paris geschickt. Das ging übrigens über Luftpost, also nach 2-3 Stunden war das dann in Paris. Die mussten die Filme dann entwickeln und am nächsten Tag haben sie das Bild dann im Blatt gehabt. Also das ging schon ziemlich zügig. Ja, und dieser mexikanische Koffer ist eben auch sowas, was so Mythen umrankt ist, weil eben dieses eine Bild von Robert Capa, der fallende Soldat, ist Teil einer ganzen Serie. Die Serie ist überliefert, aber das einzelne Bild ist nicht überliefert. Und jeder hat halt spekuliert, naja, das ist vielleicht in dem mexikanischen Koffer drin, aber leider Gottes ist das Bild halt dann irgendwie verschütt gegangen. Und wenn man die Zeiten dann anguckt, Krieg, ja, die Kommunikation ist schlecht und man kriegt auch nicht immer einen Zug oder einen Flieger und kann seine Sachen immer alle mitnehmen, ja, und dann ist vielleicht mal jemand ins Hotel eingebrochen und hat ein bisschen was mitgenommen. Das muss man natürlich alles in Rechnung stellen.
Doch auch das händische Entwickeln der Aufnahmen stellte ein Risiko dar. Eine Fotografie Cappers wäre dabei fast der Temperatur zum Opfer gefallen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist es heute eines seiner berühmtesten Bilder.
Das ist beim sogenannten D-Day entstanden am 6. Juni 1944 am Strand in der Normandie, als die Alliierten gelandet sind. Das ist ein namentlich bekannter US-amerikanischer Soldat, der da mitten im Wasser liegt. Im Hintergrund sind diese Panzersperren etwas verschwommen und es ist alles eine ganz, ganz furchtbare Situation. Und er hat dann an dem Tag die Bilder nach London geschickt und dann haben sie wohl diese ganzen Bilder vom D-Day beim Trocknen fast verbrannt. Aber das ist im Prinzip genau das, was uns heute an dieser Fotografie so fasziniert. Weil da stimmt irgendwas nicht, das ist unscharf. Aber der Blick von dem Soldat, ja, den kann man doch wirklich ganz gut wahrnehmen, wie er diese nicht endenden Schießattacken der Nazis in dem Wasser ertragen muss.
Eine beeindruckende Aufnahme, die heutzutage mit nur einem Klick und innerhalb weniger Sekunden Millionen von Menschen erreichen könnte. Doch das war natürlich nicht immer so. Nicht einmal, als man schon über das Internet übertragen konnte.
In den Nullerjahren war das tatsächlich so, dass man für 2 Minuten ungefähr 2 bis 3 Stunden rein über Spielzeit gerechnet hat. Und man hat dann wirklich gebannt auf das Gerät geguckt, wo so ein Brieflein oder so ein Vögelchen von A nach B immer rübergeflogen ist. Weil wenn das abgebrochen hat, dann hat es nochmal neu angesetzt. Und das war zäh. Also wenn man so einen 16-Stunden-Tag hinter sich hat und dann sitzt man nachts da und guckt diesem Vögelchen oder diesem Brieflein zu und bibbert, dass der Strom da bleibt und dass wirklich nach Deutschland auch alles rübergesendet wird. Ja, das war schon schwierig. Aber das hat sich schon gewaltig beschleunigt alles, ne, heutzutage. Und das Interesse natürlich in den Redaktionen wird immer größer, möglichst aktuelles Material zu bekommen. Da steigen natürlich dann auch ganz schnell die Ansprüche. Das heißt, es wird eigentlich schon erwartet, dass man aus dem Tag raus was macht. Ne? Also dass man wirklich morgens dreht, mittags schneidet, abends ist in der Sendung. Und das funktioniert auch oft. Und es funktioniert an erstaunlich vielen Stellen in der Welt, wo man nicht denkt, dass so eine Infrastruktur überhaupt da ist.
Super toll für uns online. Also das Radio hat sich ja total verändert. Wir sind auffindbar, wir sind nachhörbar, wir können Fotos schicken. Ich würde mir nach wie vor eine ARD-Auslandsplattform wünschen und nicht 1 Million verschiedene. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anrufen soll. Wir haben so gutes Material und wir haben einfach nicht die Zeit, alles umzusetzen online. Das ist sehr schade. Technisch, ja klar, es hat sich viel getan. Was habe ich? Ich kann Live-Gespräche machen, einfach mit der App auf dem Handy. Alles, was ich brauche, ist Internet. Und ich bin in Leitungsqualität da. Das ist super.
Heute ist ja alles möglich. Also Sie können simultan fotografieren, das sofort ins Netz stellen, per Livestream etc. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Was aber gut ist, ist, dass jeder fotografieren kann, dass jeder diese Bilder herstellen kann, im Krieg wie auch im Frieden. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber welche Bilder dann an die Öffentlichkeit kommen, da finde ich es nach wie vor wichtig, dass das redaktionell gemacht wird, dass man es kuratiert und dass sie nicht unkontrolliert im Netz kursieren, würde ich mal sagen. Insofern hat sich da durch die Digitalisierung, durch das weltweite Netz, durch die Verfügbarkeit und durch die riesige Masse natürlich wahnsinnig viel verändert.
Eine Masse, die sich kaum in Worte fassen lässt. Doch die Zahlen sprechen für sich. Allein 2013 entstanden weltweit 660 Milliarden Fotos. Nur 4 Jahre später hat sich die Zahl bereits verdoppelt, auf rund 2,3 Millionen Fotos pro Minute. Und es werden immer mehr. Früher undenkbar.
Früher hat man immer noch einen Fotofilm kaufen müssen. Man hat einfach nicht so viele Bilder machen können. Und es ist auch nicht so schnell verfügbar gewesen, weil man die Bilder immer noch entwickeln musste. Und heute ist es rucki-zucki im Netz. Ja, aber die Bilder, die flackern so auf wie eine Kerze und dann werden sie wieder ausgeblasen, dann kommen die nächsten. Dann, ja, das stört mich so ein bisschen am Internet, also diese riesige Bilderflut, die man eigentlich mit dem normalen Menschenhirn gar nicht mehr erfassen kann. Ja, und das soll jetzt nicht technikpessimistisch klingen, sondern einfach auch den Umgang mit der digitalen Fotografie etwas schärfen. Überlegen Sie mal, Sie sind Kriegsreporter und Sie verlieren Ihr Handy. Und wenn man das nicht alles in der Cloud gleich abgespeichert hat, ja, dann sind die Bilder weg. Ja. Also das kann durchaus sein, dass wir aus der heutigen Zeit, aus den Kriegszeiten, wo sehr, sehr viele Bilder gemacht werden, dass wir später eigentlich relativ wenig dort dann noch übrig haben. Wird die Zukunft zeigen.
Und das bleibt nicht die einzige Gefahr. Denn die Berichterstattung, ob offiziell oder nicht, kann sowohl das Kriegsgeschehen als auch einzelne Schicksale stark beeinflussen. Das zeigt der Fall einer Truppe unter Ramzan Kadyrov, Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien und bekannt als Putins Bluthund. Die Einheit war schon vorher berühmt-berüchtigt für ihre TikTok-Videos. Im Oktober 2022 soll sie sich schließlich durch ihre Posts in Cherson selbst verraten und an das ukrainische Militär ausgeliefert haben. Für Ulrich Hägele wenig überraschend.
Klar, jede Kamera ist von irgendjemand hackbar und er kann dann genau sagen, der Hägele sitzt jetzt da im Studio, da schmeißen wir jetzt eine Rakete rein, dann ist der weg. Also sowas funktioniert natürlich, ja. Aber da muss man auch sagen, also wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist halt auch mangelnde Medienerfahrung, ja. Man muss auch über die Folgen im Klaren sein. Und ich glaube, bei den Ukrainern war es ist auch nicht anders. Das wäre eigentlich auch interessant, ob die überhaupt fotografieren dürfen. Bei uns war es ja im Ersten Weltkrieg so. Es gab zwar offiziell Zensur, aber man hat da nichts gemacht. Bei den Engländern auf der anderen Seite, 14, 18, die durften überhaupt nicht fotografieren. Da sind die Kameras abgenommen worden, eben aus dem Grund. Wenn die jetzt zum Beispiel gefangen genommen werden und die haben eine Kamera dabei, dann kann der Feind natürlich auslesen, was sie da fotografiert haben in den fremden Linien. Das hatte im Zeitalter der Digitalisierung natürlich noch viel, viel größere Tragweite.
Und der richtige Umgang mit Medien ist längst nicht der einzige Bereich, in dem es noch Nachholbedarf gibt. Auch das Selbstverständnis, welche immense Leistung auch Frauen im Krieg und in der Berichterstattung erbringen, ist selbst 2023 noch nicht bei allen angekommen.
Es kämpfen ja auch tausende ukrainische Soldatinnen. Aber es ist natürlich schon ein ziemlicher Männlichkeitsschub, ja, wenn so ein Krieg in einem Land ist und auch unter Journalistinnen und Journalisten. Aber es gibt ja sehr viele Frauen, die hier absolut erfolgreich arbeiten. Es gibt auch viele Fotografinnen. Und ich hatte neulich einen lustigen in Anführungszeichen Dialog mit einem ukrainischen Kollegen. Da ging es darum, gibt es ukrainische Kriegsfotografinnen? Und er hat gesagt, es gibt keine. Ehrlich gesagt, einmal googeln oder einmal durch Instagram, dann haben sie mindestens 5, aber nach 5 Minuten. Und dann sagt er, ah nee, Andrea, wenn wir die jetzt künstlich sozusagen suchen, dann ist es ja ein vollkommen falsches Bild der ukrainischen Gesellschaft. Da habe ich gedacht, das ist wohl eher ein vollkommen falsches Bild in deinem Kopf. Denn die Gesellschaft ist voller Frauen, die hier alles machen. Aber ich würde meinen, das ist auch in Deutschland ein Thema und in der Kriegsberichterstattung, dass die Frauen das angeblich nicht so gut können. Aber ich würde meinen, die Realität hat es längst widerlegt.
Ein Blick in die Geschichte und das Leben des Kriegsfotografen Robert Kepper zeigt jedoch, dieser Konflikt um die Gleichheit der Geschlechter reicht weit zurück.
Es ist dann auch erst hinterher über die Fotogeschichtsschreibung rausgekommen, dass er zum Teil Bilder von Gerda Taro unter seinem Namen verbreitet hat. Das wirft eine schlechte Sicht auf dieses damals sehr patriarchalische Geflecht in den Printmedien, in den Illustrierten. Frauen haben nicht so dazugehört, nicht wirklich dazugehört. Es gibt sehr, sehr viele KriegsreporterInnen. War im Ersten Weltkrieg jetzt noch nicht so ein Thema, aber die Frauen waren halt in der Etappe, also in den Lazaretten beschäftigt. Aber im Zweiten Weltkrieg hat es einen richtigen Boom gegeben, vor allem weil die Frauen das Medium Fotografie auch für sich entdeckt haben in der Zeit, und zwar international. Es gab in den 20er Jahren sehr, sehr viele deutsche Frauen, die sich fotografisch ausgedrückt haben, künstlerisch ausgedrückt haben.
Möglicherweise auch beeinflusst durch den Erfolg des Bauhaus. Viele standen dem System jedoch kritisch gegenüber und mussten 1933 emigrieren. 1945 kamen sie mit den GIs zurück.
Das war Margaret Burke White zum Beispiel, eine berühmte Kriegsfotografin. Das war Lee Miller, die in den 20er Jahren mit Man Ray in Paris zusammengelebt hat, eigentlich ein Model. Es gibt ja das berühmte Bild von Lee Miller in Hitlers Badewanne in der Wohnung in München. Später dann ist sie aber trotzdem selber Fotografin geworden. Und diese Frauen haben den Krieg natürlich so wahrgenommen, wie sie ihn wahrnehmen. Und da kann man natürlich durchaus auch Differenzen sehen. Also sprich, dass man die Opfer zeigt. Also nicht Leichen zeigt, sondern dass man verzweifelte Menschen zeigt, die Überlebende der KZs gewesen sind. Man zeigt zerbombte Städte zum Beispiel. Man zeigt Wohnungen, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Man zeigt aber auch Nazis, die sich erhängt haben, weil sie Angst hatten, die Alliierten kriegen sie dran. Also das sind sehr, sehr eindrucksvolle Aufnahmen, die möglicherweise ja Robert Kappa so nicht gemacht hätte. Ich würde mal behaupten, dass Frauen da einfach ein bisschen einen anderen Blick haben oder haben können.
Und nicht selten wird eben dieser Blick auch heute noch zum Gegenstand von Kritik und Vorurteilen.
Meiner Erfahrung nach wird es nie derart plump ausgesprochen. Also, ey, du bist eine Frau, du hast so viele Gefühle. Nee, das wird anders lanciert. Diese Dinge finden meiner Wahrnehmung nach ein bisschen subtiler statt. Empathie ist ein sehr positiver Wert im Journalismus, meiner Meinung nach. Und er wird ja gerne dann als Waffe benutzt von, ich weiß nicht wem, zu sagen, also so Gefühle darf man da dann nicht entwickeln oder, also ist ja vollkommen unprofessionell. Aber naja, die Frauen wieder, ne, die meinen ja wieder, sie müssen da irgendwie mitfühlend sein. Das ist alles Quatsch aus meiner Sicht. Denn das würde ja bedeuten, dass Menschen oder Journalistinnen, Journalisten, die Empathie haben, dass die nicht unabhängig berichten könnten. Für mich ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil, meiner Meinung nach, Journalistinnen, Journalisten, die keine Empathie haben, die können einpacken. Sie können natürlich einen guten Bericht machen. Ich mache den anders als Sie. Eine dritte Kollegin macht den wieder anders und der vierte Kollege wieder anders. Das ist ja das Schöne. Natürlich können wir unabhängig berichten, denn die Einflussnahme auf unsere Berichterstattung, die es natürlich dann auch gibt, die kommt sicher nicht vom Opi in Isium. Sicher nicht.
Denn heutzutage stehen BerichterstatterInnen vor einem ganz anderen Problem. Was ist echt und was nicht? In Zeiten von Smartphones und Social Media sind Fake News und Fake Bilder nicht nur schnell erstellt, sondern sind einmal im Netz kaum noch aufzuhalten. Und das nicht erst seit dem Einzug von Bildbearbeitungs-Apps und Filtern. Die Manipulation von Informationen und Bildern hat eine lange Tradition.
Robert Capa ist denn eben mal in die Schlagzeilen gekommen, jetzt auch in neuerer Zeit, weil vielleicht das berühmteste Bild von ihm, der fallende Soldat 1936 an der Cordoba-Front in Spanien, hat sich eigentlich als getürkt herausgestellt. Also er war gar nicht an der Front, sondern das Bild ist eher im Hinterland entstanden, genauso wie die Fotografen im Ersten Weltkrieg eben auch im Hinterland ihre Bilder gemacht haben. Und er hat es eben so verkauft, als wie wenn das ein fallender Soldat wäre und hat die, das ist in der französischen Zeitschrift Vue, eine ganz, ganz wichtige Zeitschrift ist es, abgedruckt worden. Und natürlich in Amerika auch, in der Zeitschrift Life. Die hat natürlich noch viel mehr Auflage, Millionen, ja. Aber schlussendlich ist diese Fotografie trotzdem, obwohl sie schon nachgestellt ist, ist es trotzdem ein Antikriegsbild, ja. Und da hat diese Fotografie doch auch ihre Wirkung, muss ich mal sagen.
Je weiter man weg ist, desto ungenauer wird es und desto weniger genau kann man es beurteilen. Aber wenn man es mit den eigenen Erfahrungen sozusagen verbindet, dann geht das schon. Aber natürlich, das bleibt nicht aus, dass man irgendwelchen Fake News aufsitzt, weil inzwischen auch ganz, ganz klar von Staaten, von Geheimdiensten so gearbeitet wird. Man will Fake News platzieren und setzt darauf, dass Journalisten drauf reinfallen. Und leider passiert das manchmal. Und das ist inzwischen bei vielen Konflikten auch wirklich ein strategisches Mittel, das ganz bewusst eingesetzt wird. Und das macht unsere Arbeit natürlich auch nicht leichter. Aber wir können im Grunde nur darauf so reagieren, dass wir so gut es geht recherchieren und möglichst viele Quellen nutzen. Und wenn wir so eine Fake News aufsitzen, dass man das eben auch deutlich korrigiert danach. Auch wenn es natürlich immer schmerzhaft ist, wenn sowas passiert. Aber man muss es tun, weil das ist natürlich auch unsere Währung. Ne? Wir leben davon, dass uns Menschen vertrauen. Und das muss weiterhin möglich sein.
Und Vertrauen spielt nicht nur für die späteren ZuschauerInnen und HörerInnen eine große Rolle, sondern auch für die befragten Menschen, die mit ihren Schicksalen den Themen eine Stimme geben und die Berichterstattung lebendig machen. Doch wie schafft man es, den Zugang zu Menschen zu finden, die vielleicht gerade alles verloren haben und möglicherweise nicht einmal dieselbe Sprache sprechen?
Diese und viele weitere Fragen beantworten Andrea Bär, Ulrich Hägele und Stefan Meyer im zweiten Teil von Wer berichtet aus dem Krieg? Einem Feature von Viktoria Artelig von der Universität Tübingen. Buch und Moderation Viktoria Artelig. Sprecher Oliver Lichtwald. Technik Klaus Klein, Kolja Czorsch und Max Schreckenbach. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2023. Teil 2 des Features gibt es dann in der kommenden Woche an gleicher Stelle. Am Mikrofon war Simon Ruck. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radio Mikro Europa.